Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und hallo Anita.
Hey Jules.
So Anita, kleiner Umriss nochmal. Du warst jetzt mittlerweile ja schon auf 2 Seminaren, seit du aus dem Krankenhaus zu Hause bist.
Ja. Yeah.
Beim letzten Mal hatten wir ja über dein Krankenhausaufenthalt ein bisschen gesprochen.
Ja.
Wie geht's dir denn jetzt mittlerweile? Ich glaube, die Zuhörer interessiert das auch.
Ja, also ich glaube, ich sollte das Wort schonen etwas ernster nehmen, weil ich natürlich dadurch, dass ich im Krankenhaus in erster Linie mal in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt war, bin jetzt 2 Wochen zu Hause, ja, ich arbeite wie eine Doofe, ja. Mhm. Und jetzt habe ich auch noch diesen dummen Schlafrhythmus, die haben uns ja immer um 20 vor 7 geweckt und so. Also ja, ich sollte mich mehr schonen, das zeigt mir auch mein Bein oder mein Fuß, der sollte nämlich abschwellen, weil erst wenn der abgeschwollen ist, kriege ich so ein Vakuumpad, nennt man das, das sieht aus wie so ein Skischuh. Und die Fäden sind inzwischen gezogen, also alles ist bereit, aber das Ding schwillt nicht ab und das schwillt deshalb nicht ab, weil ich zu wenig Zeit damit verbringe, das Bein hochzulegen und Eis draufzulegen und so. Aber gut, ich habe keine Schmerzen von daher. Und die Seminare, die beiden, einmal war das Mönchengladbach und einmal war ich in der Schweiz. In der Schweiz Mönchengladbach war geil, weil ich ausprobieren konnte, was der E-Rolli alles kann. Das ist unglaublich, der hat wirklich die ganze Gassi-Runde geschafft und da geht es quasi durchgängig bergauf. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und und dann hat es da sehr, sehr geregnet. Also der hat 1,5 Tage hat das Ding durchgehalten. Da mussten mich die beiden Männer, die da waren, der Jakob und der Nils, mussten mich tragen, weil das Ding einfach stecken geblieben ist. Das war dann nur noch Matsche, ne? Aber ansonsten, und in der Schweiz, das war unglaublich, weil das war, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, wofür dieses Gebäude da ursprünglich genutzt wird. Auf jeden Fall ist es in der Schweiz wohl so, dass wenn du Gebäude dieser Art errichtest, müssen die behindertengerecht sein.
Ach krass.
Das heißt, ich konnte überall hin. Ich hatte eine Rampe, ich hatte eine Behindertentoilette, alles. Einfach alles. Also ich war völlig platt, weil Schweiz, oh Gott, ne? Berge. Was weiß ich, aber das war wirklich ja ganz, ganz toll. Und jetzt am Wochenende sind wir ja bei dir. Mhm. Und dann bin ich gespannt, wie das läuft. Aber ich muss wirklich zugeben, es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist einfach so, dass alles, was du tust, Zeit braucht. Ja. Mhm. Also ich kann alles mittlerweile, Dinge, die ich vor einer Woche nicht konnte, kann ich jetzt. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass ich den Mika, der ist in der oberen Box im Wohnmobil, mhm, und er kann weder rein noch rausspringen. Das heißt, du musst den heben. Und ich habe vor 1,5 Wochen noch gedacht, das geht nicht. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich kriege ihn sowohl rein als auch raus. So, für den Hund ist das eine Vertrauensübung, weil das natürlich, na, ich glaube schon, dass der merkt, dass mir da nicht so ganz, oder gemerkt hat, dass mir da nicht so ganz wohl bei war. Das geht alles. Ich hab diese Woche, also jetzt zu dem Seminar, habe ich das Wohnmobil komplett selber eingeräumt. Ja, das dauert halt.
Du bist einfach ein Tier.
Ja. Ich habe das nur gemacht mit den Klamotten, weil das Wochenende davor habe ich mir eine Liste gemacht. Weißt du, was ins Wohnmobil muss? Und dann hat mein Mann mir geholfen. Der musste jeden Scheiß kommentieren. Musst du so viele Hosen mitnehmen? Musst du so viele Sweatshirts mitnehmen? Habe ich ihm erklärt, ja, muss ich, weil ich sau mich im Moment mehr ein als sonst. Ja, ich bin ja eh schon so jemand, der sich gerne mal was überschüttet, aber jetzt im Rolli ist das zehnmal schlimmer. Ich brauche wirklich genug Wechselklamotten einfach.
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich in Mönchengladbach noch Wechselklamotten dabei gehabt hätte,
Ja.
nachdem ich mich in Matsch gelegt habe.
Siehst du?
Ah,
Ja,
ja.
aber alles in allem muss man, also alles in allem, ich finde es jetzt auch so grandios, das muss ich vielleicht noch schnell erzählen, dass ich habe in, warte mal, jetzt sind wir bei dir, dann ist ein Wochenende frei und das Wochenende drauf habe ich das erste Erlebe deinen Hund bei mir zu Hause und ich hatte ja überlegt, das Seminar abzusagen, weil mir das zum Zeitpunkt, als ich aus dem Krankenhaus kam, nicht vorstellen konnte, wie ich dieses Seminar halten soll. Und ja, und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit den ganzen Trainern und habe denen erzählt, was mir durch den Kopf geht und was ich für Probleme habe und so. Und wir haben halt für alles eine Lösung gefunden. Und das, was so grandios ist, ist, dass es zu diesem Seminar ein Mann angemeldet hat, ursprünglich mit seiner Partnerin. Und dann hat er mir die Partnerin abgesagt. Ich wusste nur nicht mehr, warum. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Kennst mich ja nicht, ich vergesse ja alles. Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht für das Seminar, wie ich das immer mache. Dann habe ich so eine 12-Minuten-Sprachnachricht da reingestellt mit allem Organisatorischen und so. Und dann ruft er mich an und sagt, du Anita, du kannst gerne Nein sagen, ist kein Problem. Aber ich würde jetzt doch gern meine Freundin mitbringen, aber die sitzt halt im Rollstuhl. Die sitzt vermutlich auch, also was sie genau hat, weiß ich nicht, aber sie sitzt vermutlich auch noch länger im Rollstuhl. Und ja, und dann habe ich, und dann, weißt du, also das ist schon krass. Wie hätte ich denn da jetzt Nein sagen sollen? Weißt du, was ich meine? Ich habe gesagt, pass auf, ihr könnt im Wohnmobil schlafen mit euren beiden Hunden. Ich sage, wenn ein Bein bei dir noch funktioniert, weil du musst hüpfen, also im Wohnmobil musst du hüpfen, ist auch sehr anstrengend. Wenn das alles geht, sage ich dann, warum nicht? Und das finde ich jetzt so krass, weißt du? Der wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich das zu fragen oder sich oder den Mut gehabt, mich das zu fragen, wenn ich nicht selber im Rollstuhl sitzen würde.
Ja, ja.
Und er sagt halt, die nimmt überhaupt nicht mehr am Leben teil und tralala. Und ich freue mich so auf diese Frau, weil der werde ich sowas vom Kopf waschen, was alles möglich ist, wenn du musst es nur tun. Wenn du im Kopf hast, ich kann das nicht, dann kannst du es auch nicht. Ich gebe dir ein letztes Beispiel, dann können wir ins Thema. Nee, pass auf, weil das, pass auf, das Beispiel ist von heute. Und zwar, mein Mann hat dieses Welpengehege, als ich im Krankenhaus war, im Wohnzimmer wieder hingestellt. Ja, weil der ist ja zweimal am Tag zu mir gefahren und da, der Rudi ist ja bei Mika geblieben und da war der Mika eben im Gehege und das Ding steht noch und ich war gestern bei Fressnapf, weil ich irgendwas, ich brauchte noch eine Decke oder so und dann habe ich ein Spielzeug gekauft, um das in dieses Welpengehege zu legen. So. Mhm. Und ich weiß noch, ich gucke das Spielzeug an und sage, ich habe einen Border Collie, ne? Kein Schäferhund. Das zerlegt er nicht. Nie im Leben. Ach was. Egal. Und das habe ich ins Gehege gelegt und dann war ich weg, vielleicht, mich nicht, 15 Minuten. Und dann war das Ding kaputt. Also nicht komplett, aber das sah nicht mehr aus wie eine Ente. Also wie eine Ente ohne Arsch quasi. Ja, weil er den Arsch abgebissen hat. Ja, so, jetzt pass auf. Jetzt liegen also in diesem Gehege, das sind dieses Gehege für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, das sind Gitter. Also das sind hohe Metallgitter, die ineinander gesteckt werden. So, jetzt schaue ich also in dieses Gehege rein und da ist das Ganze, das Innenleben, dieses weiße Zeug im ganzen Gehege verteilt. Ja, so. Und dann denke ich, ich muss da rein und das da rausholen, ich kriege die Krise, ne? Das kann ich gar nicht sehen, sowas, ne? Und ich stand, glaube ich, dreimal vor diesem Gehege, oh, und habe gedacht, ich muss ja aufstehen, ja, ich muss da rein und ich muss mich an den Rändern festhalten. Und dreimal habe ich entschieden, dass das nicht geht. Also das geht, wenn du Glück hast, aber wenn du Pech hast, das ist ja nicht fest im Boden verankert, kommt mir das ganze Gehege entgegen, wenn ich da versuche, mich festzuhalten.
Naja, und da ist doch auch so eine kleine Stufe zum Reinkommen.
Ja.
Das ist ja schon gefährlich, da drüber zu springen.
Ja, genau. So. Und dann habe ich da 2 Stunden drauf rumgekaut, weil ich wollte in dieses Gehege. Und der Rudi war nicht da, also mein Mann war nicht da. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber was gehen müsste, ist ranfahren ans Gehege, so nah es geht, dann mit dem gesunden Bein rein ins Gehege, dann am Rollstuhl runterhangeln, auf den Boden, weißt du? Mhm. Auf den Boden die Robbe machen, die ganze Scheiße einsammeln und genauso wieder raus. Und genauso ging das. Weißt du, was ich meine? Also mein Gehirn erlebt gerade Vera Birkenbiel, wer sie nicht kennt, googelt sie. Live und in Farbe, die nennt das Gehirnbenutzer gegen, ich weiß nicht mehr, Gehirnbesitzer. Genau, es gibt welche, die besitzen ein Hirn und es gibt welche, die benutzen ein Hirn. Und mein Gehirn lernt gerade permanent neue Lösungen. Permanent. Das heißt, immer wenn ich in eine Situation komme, und das passiert quasi täglich, von der ich nicht weiß, wie ich es lösen soll, kaue ich so lange rum, bis ich eine Lösung finde. Und dann habe ich eben, ich habe natürlich, also fühle mich grandios, ne? Dass ich in dieses scheiß Ding reingekraxelt bin und den Müll, ich hätte auch warten können, bis mein Mann kommt. Mache ich aber nicht.
Das wäre ja nicht dein Stil gewesen.
Ja. Wobei ich viel Hilfe annehme, also für meine Verhältnisse natürlich, ja.
Das schon, ja, aber auch das durftest du lernen, Anita.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Okay. So. Also, jetzt kriegen wir die Kurve.
Ja.
Wir hatten in Folge 6 hatten wir ja schon über die Rettungshundearbeit gesprochen, haben das in Folge 7 minimal angeschnitten, beziehungsweise haben da mehr über HTS nochmal gesprochen.
Ja.
Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Rettungshundearbeit. Da war oder ist mir noch im Kopf, wie du erzählt hast, von diesem großen Einsatz, von diesem reichen, also diese Entführung von dem reichen Menschen und dass du da so ein bisschen das Vertrauen in die Rettungshundearbeit verloren hast, beziehungsweise, dass da halt so viel aufgefahren wurde, weil er halt Geld hatte.
Ja.
Und dein Weg in der Rettungshundearbeit ging ja aber trotzdem weiter. Lass uns da doch nahtlos anschließen.
Ja, genau. Also vielleicht noch zu dieser Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Vertrauen verloren würde ich nicht sagen, weil ich hätte es dann nicht noch, keine Ahnung, wie viele Jahre gemacht. Aber es gab mehrfach, gerade im Einsatz geschehen, so ein Knacks, weißt du, so ein Knacks, weil man muss ja bedenken, das habe ich ja in einer anderen Folge erzählt, wer für mich Rettungshundeführer waren oder was für mich eine Rettungshundestaffel war, das war ja die Crème de la Crème, weißt du? Also ich bin auch mit einem völlig falschen Bild da rein in die ganze Geschichte. Aber gut, letztes Mal ging es ja noch um HTS. Und während mich da bei HTS einiges ja umgetrieben hat und immer dieses, ich möchte besser werden, und das war so einer permanenten Entwicklung, unterlag das, ging meine Karriere bei der Rettungshundestaffel, muss man schon sagen, steil bergauf. Also ich hatte mithilfe dessen tatsächlich, was ich bei Eckart Lind gelernt habe, ein Seminarkonzept zum Thema Opferbindung entwickelt, was die Hundeführer so richtig vorwärts gebracht hat. Und das hatte sich rumgesprochen. Und die Wochenenden waren permanent ausgebucht. Ich möchte noch mal schnell für die Zuhörer sagen, was Opferbindung ist, weil für den Rettungshundeführer ist das völlig klar. Aber für normalen Menschen, hä, Opfer und Bindung, das stimmt denn da nicht. Das Wort ist auch eigentlich totaler Müll. Ja, aber Opferbindung war etwas, das auf meiner Fahne ganz oben stand. Das heißt, Opferbindung bedeutet, es hat mit der Suche gar nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass der Hund zu einer 100-prozentigen Zuverlässigkeit, sind keine Maschinen, aber annähernd 100% Zuverlässigkeit weiß, wenn er einen Menschen findet, was er da zu tun hat. Gibt es verschiedene Verweisarten, haben wir schon drüber gesprochen, Rückverweiser, bla bla bla. Alles war alles nicht mein Thema. Ich hatte nur Verbeller. Das heißt, meine Seminarkonzepte, die waren dazu da, Hunden beizubringen, unter allen Umständen, egal was passiert und wenn neben dir der Boden sich auftut, bei diesem Opfer, das ist die vermissten Person, zu bleiben und zu bellen. Unabrufbar. Das nannte man dann intelligenten Ungehorsam. Ja, der Hund dürfte sich in dem Moment, wo er am Opfer war, nicht mehr abrufen lassen. Das erzähle ich, weil es nachher noch eine Bedeutung haben wird. Ja, also ich wollte damit nur sagen, HTS war ja, also klar, wir waren erfolgreich im Sinne von viele Kunden, ja, aber das war alles noch so in der Entwicklung, während ich in der Rettungshundestaffel dann nach der Prüfung auch von Karlchen wirklich, also Namen hatte und auch sattelfest war und alles. Naja, und dann kam, also ich freue mich übrigens auf diese Folge so sehr, weil ich werde euch heute erzählen von dem grandiosesten Arbeitshund, den dieser Planet je gesehen hat. Ich habe mich so gefreut, als mir Stichpunkte aufgeschrieben haben, weil ich gedacht, ich möchte dich ehren für das, was du geleistet hast. Ja, also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte ja dann nur Karlchen. Laila hat gesagt, mach weiter, aber ohne mich. Und da kam natürlich der Wunsch nach einem Hund, der besser für die Rettungshundearbeit geeignet war als Karlchen. Und dieser Wunsch, der wurde immer, immer stärker in mir. Und ich kannte viele bescheuerte Malis, aber ich kannte eine tolle Mali-Hündin von einem Rettungshundekollegen. Und ja, ich habe mich in diese Rasse einfach verliebt, wobei man sagen muss, dass ich einen weiteren Hund wirklich nur für die Arbeit dazu genommen habe. Also hätte ich keine Rettungshundearbeit gemacht, hätte ich mir erstens kein Mali geholt, aber zweitens vor allen Dingen, ich hätte keinen weiteren Hund gebraucht. Ja, das war ein absoluter, also der Fokus war absolut, ich möchte einen Arbeitshund, ja. Und ich hatte tatsächlich Glück, dass als ich dort gefragt habe, und ich möchte den Zwinger gerne erwähnen, weil es ein außergewöhnlicher Zwinger ist, das ist der Zwinger vom Nordhang der Eifel, und ich hoffe sehr, dass die Stefanie Schichler noch züchtet. Da kann ich euch vielleicht nachher was zu erzählen. Ja, also es gab bald Welpen und ich habe die Züchterin angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne von dir einen Hund haben. Ich möchte aber für die Auswahl Zeit haben und deshalb möchte ich gerne 3 Tage hintereinander zu dir kommen. Also wir mieten uns eine Pension und dann 3 Tagen hintereinander beobachte ich die Welpen. Warum? Weil, wenn du, das habe ich ja jetzt bei Mika auch gesehen, ich sag mal, du kommst montags um 12 Uhr Welpen gucken. Ja? Und durch einen blöden Zufall hat die Hündin um 11.30 Uhr gesäugt. Dann wirst du sehen, ich sag mal, 6, 7, 8 Welpen, die in der Ecke liegen, rülpsen und pennen. Ja? So. Ja, kommst du aber vielleicht am selben Tag um 19 Uhr und die Hündin wurde gerade selber erst in der Küche gefüttert, die Welpen haben Knast, siehst du ein völlig anderes Bild. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also
ja.
Deswegen, das war der Sinn, zu sagen, da waren die Welpen 6 Wochen alt, 3 Tage hintereinander möchte ich kommen und so viel Zeit und so viele Stunden mit den Welpen verbringen wie... Ja, also jetzt muss ich an der Stelle schon sagen, findet man einen Züchter, der das mitmacht.
Ja.
Ja, ja, aber ich war bei meinen Auswahl meiner Welpen immer schon sehr, sagen wir mal, wie nennt man sowas, unkonventionell. Und mich hat keiner für verrückt erklärt. Also, aber viele würden sagen, das ist ja total verrückt, das macht doch keiner, ja. Hat die aber gemacht. Hat die gemacht, war kein Problem für sie. So, jetzt pass auf. Jetzt fahre ich dorthin und das Erste und das Wichtigste ist für mich die Mutter. Also die Welpen, zweitrangig erstmal die Mutter. Ich komme, Tag kann ich dir nicht mehr sagen, Mutter pennt. So. Dann haben wir irgendwann, wir hatten eigene Hunde dabei, haben gesagt, wir gehen jetzt mal eine Stunde spazieren, ich komme wieder, Mutter pennt. Erster Tag, Mutter pennt den ganzen Tag.
Das ist für einen Mali aber auch sehr ungewöhnlich.
Ja, so. Ich hatte keine guten Gedanken, das kann ich dir sagen. Die Welpen waren unauffällig, also nicht jetzt übertrieben, triebig oder irgendwas, einfach ganz normale Welpen. Alles, also nichts Besonderes. So, Tag 2. Ich kürze ab, weil ich kann die Story eine Stunde erzählen, weil es einfach ist. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt. Ich habe schon am ersten Tag abends habe ich zu meinem damaligen Mann gesagt, du, ich weiß nicht, damit der stimmt doch was nicht. Hat die dir was gegeben oder was? Oder warum pennt die den ganzen Tag? So, Tag 2. Mutter pennt. Wieder den ganzen Tag. Welpen haben mir alle gut gefallen. Mein Mann hat damals ein bisschen, wie nennt man das, also auch Rechte gehabt. Weil am Ende war ich eigentlich schwankig zwischen 2 Hündinnen. Und die eine hat er gesagt, er will nicht, dass wir die nehmen, weil die quietscht, wenn sie schläft. Und wir hatten ja schon Leila, ne? Die hat schon geschläft. So, also Ende Tag 2 frage ich sie wieder. Ich sage, du sag mal, ist das normal? Doch. Ich sage, das ist jetzt nicht, weil sie Welpen hat und so? Nö. Die war sehr wortkarg. Sehr wortkarg. So, Tag 3. Ich komme da rein, vormittags, Mutter pennt. Und dann hat mich die Züchterin aus dem Augenwinkel wohl gesehen, wie ich geguckt habe, als wir reingekommen sind. Ja, weil ich kam rein, sie hat mich gesehen, ich guckte nach links, da lag die Hündin und ich habe die Augen verdreht, ja, so. Und dann kommt sie zu mir und sagt, du, willst mal mit ihr spielen? Und ich so, oh, das ist die beste Idee, die sie haben kann. Ja, sage ich, ich will. Ja, gut, alles klar, komm, wir gehen in den Garten. Gut, wir gehen in den Garten und dann sage ich zu ihr, ich sage, ach du, ich bin so blöd, ich habe gar kein Spielzeug, hast du eins für mich? Und dann sagt sie, du brauchst kein Spielzeug, nimm einen Grashalm. Und ich nehme diesen Grashalm und mache, mehr nicht. Und dieser Mali explodiert. Explodiert. Aber nett, ne? Weder in die Finger gebissen noch, aber das war wie heißt das? Mr. Jekyll? Nee, oder umgekehrt.
Mr. Hyde.
Ja, also das war ja nicht mehr normal, ne? Ich habe gedacht, was ist denn hier bitte los, ja? Und dann habe ich sie so angeschaut und habe gesagt, Steffi, hier bin ich richtig. Und sie sagt, das weiß ich schon seit 3 Tagen. Aber ich wollte mich ein bisschen testen lassen. Das war krass. Das war krass. So, ja, wie gesagt, von diesen 2 Hündinnen wurde es dann eine. Die hieß Duchesse vom Nordhang der Eifel. Wollte ihr einen schönen Namen geben und habe mich für Kismet erst entschieden. Kismet ist jüdisch und heißt Schicksal. Das ließ sich aber nicht rufen und aus Kismet wurde Kiss Me. Und Kiss Me ist ein Name, mittlerweile gibt es den, aber damals gab es keinen einzigen Hund, der Kiss Me hieß. Und ich habe sie so genannt, weil sie mich als Baby, also als wer da bei der Züchterin war, hat sie mich immer in die Nase geküsst. Dann fand ich das irgendwie passend. Und man sollte an der Stelle erwähnen, dass die Züchterin zu mir gesagt hat, also wir waren uns dann ein bisschen so, wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt und da hat sie zu mir gesagt, weißt du, es ist eine gute Zeit, sich einen Mali zu holen, weil in 10 Jahren kannst du das nicht mehr machen. Die paaren nur noch bekloppt mit bekloppt. Ja. Und das ist so. Und deswegen, egal was ich hier Schönes in diesem Podcast über diesen wahnsinnig geilen Hund erzähle, bitte kauft euch keinen Malli. Ob so Züchter wie Steffi überhaupt noch gibt, weiß ich nicht. Steffi hat viele Jahre später, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Zettel, hat mich der DKBS, das ist der Deutsche Club für Belgische Schäferhunde, im Rahmen einer, keine Ahnung, was hatten die für eine Veranstaltung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die mich eingeladen, die wussten gar nicht, dass ich einen Mali habe und schon gar nicht von Steffi. Und die haben mich eingeladen, damit ich dort einen Vortrag halte und ich laufe da über den Hof, ne? Und fall der Steffi in die Arme, ja, und drück sie und herze sie und was weiß ich und habe mich kaputt gefreut, habe ihr eine Lobeshymne auf die, was sie da für einen unfassbaren Hund gezüchtet hat und so weiter und so. Und die hat wieder, dieser Mensch war, also das war so ein Mensch, der, wenn er was sagt, sitzt, ne, aber auch ganz viel nichts sagt. Sie hat nichts gesagt, aber ich habe gefühlt, dass was nicht stimmt. Ja, so. Und dann habe ich meinen Vortrag gehalten und den habe ich natürlich, ich meine, sie saß im Publikum, ja, natürlich habe ich den Vortrag damit bekommen, mit einer Lobhudelei auf diese Frau und auf diesen Zwinger. Und kennst du das? Du kennst es bestimmt auch von Seminaren. Du machst da irgendwas und du bist so voll begeistert und du merkst, dass der Rapport, also das, was zurückkommt, nicht zu dem passt, was du gerade erzählst.
Ja.
Das siehst du an den Gesichtern, siehst du an der Körperhaltung, das siehst du, wohin sie die Blicke wenden und so. Es war so klar. Und dann bin ich in der Mittagspause, bin ich zu ihr, ich sage, was stimmt denn? Das stimmt irgendwas. Ja, sagt sie, sie ist kurz davor, aus dem Verband geschmissen zu werden. Und zwar, weil sie diesem Trend nicht folgen wollte. Also, ne, wir haben bekloppt mal bekloppt. Und zur Auffrischung ihrer Blutlinien Schweizer Tervuren einkreuzen wollte. Der Tervuren ist der Mali Noir, in richtig, ist ein belgischer Schäferhund. Es gibt verschiedene Varietäten, unter anderem den Tervuren, der langhaarige belgische Schäferhund. Und ich betone nochmal, aus der Schweiz, nicht aus Deutschland, aus Deutschland, die sind sehr schwierig vom Nervenkostüm, aus der Schweiz, die sind bekannt gut, gute Nerven, das wollte sie einkreuzen und da hat sie Riesenprobleme bekommen. So, kurz einen Schluck trinken. So, ja, aber ich hatte den Hund also ausgesucht, das waren noch 2 Wochen Zeit. Was ist passiert? Ich komme zu so einer Übung, also Rettungshunde-Übung, wo mehrere Staffeln zusammen trainieren. Und ich glaube, es war ungefähr eine Woche vor der Abholung. Da steht ein Hänger, so ein 4-Boxen-Hänger, Anhänger.
So diese klassischen, die oftmals auf dem Schäferhundeplatz verwendet werden. Ne?
Genau, mit 4 Mallis. Und egal, wo du reingeguckt hast, Jules, die sind alle komplett abgedreht.
So kennt man die halt, weißt du?
Die in der Box nur am Drehen, am Schreien. Also, ich kann das gar nicht wiedergeben. Und ich stand so ein bisschen paralysiert vor diesem Hänger und habe gedacht, ich lass das. Ich habe gedacht, was bildest du dir ein, dass du das hinkriegst? Wer sagt dir denn, dass du nicht in einem Jahr genau das Gleiche hast? Also wer bist du denn? Hast die Rasse noch nie gehabt? Was bildest du dir eigentlich ein? Ja, ich hatte richtige Zweifel und natürlich ist Aggression, das erzähle ich wahrscheinlich den meisten nichts Neues. Aggression ist ein Riesenthema bei Mali. Ja, der hat einfach eine echt kurze Zündschnur. Diese Hunde sind Triebkonzentrate. Ja, also ich hatte eine Woche vor Abholung wirklich. Also ich habe gedacht, furchtbar. Ich hoffe, ich krieg's hin, habe ich gedacht. So, jetzt pass auf. Jetzt hole ich die ab, die kleine Kiss Me. Und erster Nachmittag, wir sind zu Hause. Ich sitze auf dem Boden bei ihr und spiele mit ihr so Hand- und Fangspiele, wie ich das ja jetzt mit Mika auch gemacht habe, so Hand- und Fangspiele. Und ungefähr, ja, wie viel wird das entfernt gewesen sein? 2,5 Meter. 2,5 Meter weg im Schlafzimmer stand der Wassernapf. So. Und die hört auf zu spielen, geht ins Schlafzimmer, säuft und dann geht der Kopf hoch und aus dem Winkel, wo ich sah, habe ich ihre Augen gesehen. Und dann hast du nur noch das Weiße gesehen. Der Hund war 8 Wochen alt. Und dann rast die von dort los und beißt mir volles Rohr in den Arm. Nix Welpen beißen, nix ausprobieren, nix spielen, gar nichts. Und ich habe, und das war mein großes Glück, und das ist nichts, was ich irgendjemandem jetzt, der Zuhörer, empfehlen möchte, aber ich möchte es ehrlich erzählen. Ich habe in diesem Moment, wo das passiert ist, nicht nachgedacht. Ich war in dem Moment, wo das passiert ist, auch keine Hundetrainerin. Ich war in dem Moment, wo das passiert ist, auch nicht Rettungshundeführer, der irgendwas befürchtet. Nichts von alledem. Ich war in diesem Moment der pure Instinkt. Sonst gar nichts. Wie ein Reflex. Und ich habe sie genommen, sie hat ein Halsband an und ich habe die richtig weggeworfen von mir. So, das war natürlich alles nicht meine Absicht, dass sie dann unter so einem Schrank gelandet ist und erstmal nicht wieder rauskam. Und ich saß da auf meiner Couch, also habe mich vom Boden wieder auf die Couch gesetzt und habe nur noch geheult. Nur noch geheult, weil ich gedacht habe, siehst du, und das hast du nicht berechnet. Siehst du, du bringst es doch nicht hin. Nach 2 Stunden tut der Hund sowas. Gut. Fakt ist, dass das mir gegenüber der einzige Situation war, wo der Hund mit Aggression ausgedrückt hat. Das ist nie mehr in der Form passiert. Nie mehr.
Ja, vor allem auch so krass mit dem, was du erzählst. Die hat das Weiße in den Augen nur noch gehabt und so. Wie krass ist denn das? Also ich meine, ich kenne Malis ja auch nur eher so, wie wir sie kennenlernen auf Seminaren, dass die halt völlig drüber sind, ja. Also wirklich eine kurze Zündschnur haben und so. Aber mit 8 Wochen, das ist halt schon eine Hausnummer, ne?
Ja. Ja, gut, das war blutlinienmäßig, wenn man sich ein bisschen ausgekannt hat, wusste man genau, wo das herkam. Das kam nämlich nicht von Steffi. Mhm. Ja, das kam aus der Linie des Rüden. Und da gab es seinerzeit einen berühmten Zwinger, der also extrem gut abgeliefert hat im Schutzdienst. Ja, gut, egal. Es ist egal, was ich... Trotzdem, es ist passiert und es war scheiße. Und hätte ich nachgedacht in dem Moment, weiß ich nicht, was rumgekommen wäre. Habe ich aber nicht. Und es war richtig. Es war einfach richtig, weil dieser Drops war gelutscht. Mhm. Ja, nochmal, ich empfehle keinem Zuhörer, sich einen Mali zu holen und den mit 8 Wochen mal eben durch die Weltgeschichte zu schmeißen. Ne? Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe das so gemacht und das war das, das Ergebnis.
Ja. Das war ein Reflex, Anita. Mal ganz ehrlich, wenn du dir in die Hand oder in den Arm beißt und das mit einer bösen Absicht, also klar wehrt man sich, der Mensch ist doch nicht dazu da, um sich irgendwie attackieren zu lassen, sondern man wehrt sich doch. Keiner lässt irgendwas einfach über sich ergehen, hat Schmerzen und dann ist alles in Ordnung, weißt du?
Ja.
Also ich verstehe das. Ja. Es war ein Reflex und bitte nicht nachmachen, liebe Leute. Es war ein Reflex, Ausrufezeichen.
Ja. Und naja, also und dann in den ersten 8 Wochen habe ich mich mit ihr extrem auf das Thema Unterordnung fokussiert. Also Unterordnung steht für einen Bestandteil der Rettungshundeprüfung, wo Gehorsam in Anführungsstrichen, weil da wird eigentlich kein Gehorsam abgeprüft, wenn man nennt das so, ja, Gehorsam abgeprüft wird, also der Hund muss bei Fuß laufen, wenn es geht, die ganze Zeit hochschauen, der muss Sitz aus der Bewegung machen, Platz aus der Bewegung und so weiter und so fort. Und mit 16 Wochen, Jules, war die fertig. Die war fertig. Die konnte bis auf voraus, konnte die alles. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an den Namen Hans Fey erinnerst.
Ja, aber nur aus
Genau.
Erzählungen von dir.
Ja, genau. Und der
Aus
Hans
unserem
Fey,
Podcast.
ne, der mir ja so den Boden geebnet hat, den wollte, habe ich besucht. Das war in der Prüfung. Da hat er die Prüfung abgenommen, die Rettungssonderprüfung beim Deutschen Roten Kreuz. Und auf einmal fehlte ein Hund, also ein Blindhund. Ja. Der quasi mitläuft, aber nicht bewertet wird. Und dann, der wollte mich foppen, ne? Hat er sich zu mir umgedreht und sagt, na, willst du nicht mit deinem Mali? Sag ich, doch, Hans, will ich. Dann bin ich da gelaufen. Die Stuhls, die sind ausgeflippt, die Leute. Also der Hans hat mich danach so dolle gedrückt, weil ich gesagt habe, ich habe schon viel gesehen in all den Jahren. Aber einen 16 Wochen alten Welpen, der quasi bis auf eine Übung diese Prüfung mit einer Eins bestanden hätte, und zwar besser als alle anderen, mit und ohne Leine und das ganze Geschiss. Das war echt krass. Also an Kissimmee hat man gesehen, oder habe ich gesehen, auch wie viel Freude ich an diesem Thema doch hatte damals noch, an diesen Gehorsamsübungen, und dass die perfekt sind, ja. Und ach, das war einfach. Ja, man kann sich denken, Kismi rauschte natürlich durch die Ausbildung. Die Hunde können, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals mit 18 Monaten können sie Prüfung machen. Ich bin meinem Thema Opferbindung treu geblieben, habe ein Jahr Opferbindung gemacht und erst die letzten 6 Monate die Suche. Und es war halt bei diesem Hund so und so ein Hund. Deswegen hab ich am Anfang gesagt, das ist was ganz Besonderes, dieser Hund, weil dieser Hund hat nie einen Fehler gemacht. Weißt du? Egal welcher Schwierigkeitsgrad, egal was wir getestet haben, dieser Hund hat nie einen Fehler gemacht. Der ist nicht falsch abgebogen, der hat sich nicht von irgendeiner Witterung ablenken lassen, der hat einfach immer gefunden. Und wir hatten als Staffel dann schon richtigen Spaß, wenn wir dann mal eine anderen Staffel zu Besuch waren, zu sagen, so, ne, und jetzt macht mal das Schwierigste, was ihr euch vorstellen könnt. Das legt ihr der Anita, ja. Und da hatten wir alle wieder Spaß miteinander, ja. Aber, weil das, also diese Ausstrahlung auch dieses Hundes, ja, konnte sich keiner so richtig erwehren, irgendwie. Aber ich betone nochmal, weil es wird gleich an anderer Stelle nochmal wichtig, dass sie nie einen einzigen fucking Fehler gemacht hat. Ja, alle Hunde machen Fehler. Das ist das Normalste auf der Welt, ja. Auch Rettungshunde machen Fehler. Also, wenn sie dann geprüft sind, hoffentlich nicht mehr, aber in der Ausbildung, aber nee, nicht Kissen. So. Und dann war sie 18 Monate, habe ich sie zur Prüfung angemeldet. Wer war der Prüfer? Genau, Hans Weiß. So, und du musst dir vorstellen, das war März. Es lag Schnee und ja, wie soll sich das jetzt der Zuhörer vorstellen? Vor
Warte kurz, bevor du das erzählst, aber ist es der, der dir zugerufen hat, wo kein Schnee liegt, kann gerannt werden?
ganz genau. Und zwar genau in dieser Situation übrigens. Genau. Und warum, erklärt sich gleich. Aber man muss sich das so vorstellen. Ich war als Viertes dran. Das heißt, in diesem Waldstück waren vor mir drei Rettungshundeführer. Es ist Schnee, du siehst Fußspuren, bla. Also für einen Hund liegt da eine Datenautobahn. Ja. Der muss nur noch ablaufen, die Verstecke, ne, die alten Verstecke, bis er das richtige Versteck findet, ja, so. Okay, das dachte ich mir auch schon. So, und ich stehe da am Ansatz und mache das Halsband ab, sag Such und Hilf und sehe dann nur noch eine, wie nennt man das? Eine Rauchfahne.
Eine Schneewolke.
Eine Schneewolke. Der Mali war weg. So, und dann habe ich gedacht, also sie hat immer gefunden, die wird auch jetzt finden. Ja. Hat sie ja. Und dann hörte ich die bellen. Auf 280 Meter. Das war exakt der Moment. Hans Fey sagte, wo kein Schnee liegt, kann gerannt werden. Weil du willst natürlich möglichst schnell zu deinem Hund.
Weil die Welt ja wie verrückt, bis
ja,
du da bist.
Ganz genau. Das hat man ihr so beigebracht. Ja. So, jetzt pass auf, folgendes Problem, muss ich dem Zuhörer erklären. So, zu diesem Zeitpunkt damals, als ich angefangen habe, Rettungsnotarzt, gab es nur ein Opfer, also einen Vermissten. Als ich mit Kismi dran war, gab es zwei. So, und jetzt folgendes Problem, pass auf. Du darfst offiziell, also die hat jetzt ein Opfer gefunden auf 280 Meter, das Suchgebiet ist 300 Meter, okay? Und du musst eigentlich zurück an den Ansatz, den Hund wieder losklicken und laufen lassen. Ja, warum? Weil dort, wo ich, also, oh, weißt du, was ich meine, was ich versuche zu
erklären? Du meinst, das Überlaufen meinst du erklären?
Nein, nein, nicht, nicht überlaufen, sondern, also, man geht davon aus, dass dort, wo ich gegangen bin, das ist, wenn ich jetzt weitergesucht hätte, hätte das bedeutet, dass dort, wo ich gelaufen bin, ne, da, wo kein Schnee lag, dass das freigegeben ist von mir. Verstehst du?
Mhm, ja, so, verstehe.
Ich meine, ja, so, das heißt, um es ganz richtig zu machen, musst du komplett an den Ansatz zurück und dann das nochmal komplett absuchen. So.
Mhm.
Es war März, es war kalt und es war Hans Fey. Und ich gucke den Hans so an und sage, Hans, pass auf. Als richtig korrekt wäre von mir, jetzt den Hund anzuleinen, wieder zurück zum Ansatz zu laufen, habe alles richtig erklärt, wieso, weshalb, warum. Ich sage, das mache ich auch gern, das ist für dich mir auch überhaupt kein Problem. Ich frage mich nur, muss das sein? Dann schnappte der sich seine Kollegin da, dann sind die mal kurz ums Eck verschwunden. Dann kamen die wieder und sagten, da kannst du von hier weiter suchen. So, 40 Meter weiter das zweite Opfer. Also, wir wären ja bekloppt, weißt du? Wir hätten ja alle diese ganze Strecke nochmal laufen müssen. Mit dem gleichen Problem, ja. Also, es war der Wahnsinn, die Prüfung. Aber die hat natürlich auch mit 111 bestanden. Und ja, und dann, ich glaube, das ist eine Geschichte, die kennst du, weil ich die ab und zu auf Seminaren erzähle, war es so, dass ich trotz dieser überragenden Leistungen, die dieser Hund erbracht hat, dem Hund nicht vertraut habe. Ich wollte nicht in Einsatz mit der. Mit einem Hund, der noch nie was falsch gemacht hat. Bis zum heutigen Tag weiß nicht, was da mit mir los war. Keine Ahnung. Aber der Karl, ne, das Karlchen, habe ich auch erzählt. Der ist im Einsatz, also es gab Einsätze, da ist der hinter mir gelaufen. Also von Revieren war da nichts. Aber dem habe ich vertraut. Und der hat mich auch nie enttäuscht. Aber trotzdem. Und das war verrückt und das war sehr schlimm für mich und ich wollte daran etwas ändern und ich habe gemerkt, dass ich daran nichts ändern kann. Und daraufhin bin ich mit der Kismi zu Armin. Das war ein Rettungshunde-Kollege, ein ganz besonderer Mensch. Wir waren befreundet, wir haben zusammen damals schon Seminare gegeben und zu dem bin ich hin. Und ich wusste, wenn jemand eine kreative Lösung findet, dann ist es Armin. Moment.
Na, du bist zu dem ja hin, um an deinem Vertrauen zu arbeiten, oder?
Genau. Na, ich bin da einfach hin mit meinem Problem. Ja. Und mein Problem war, ich vertraue dem Hund nicht.
Ja, ja.
So. Und dann hat er sich das angehört und hat gesagt, okay, alles klar. So. Und dann hat er mir ein Gerät gebaut. Es war ein Metallcontainer und an diesem Metallcontainer war eine Leiter. Jetzt muss man sagen, das ist für einen Rettungshund nicht so wirklich eine Herausforderung. Ja? Eine Leiter laufen müssen die können und naja. Auf jeden Fall sagte er zu mir so, jetzt schickst deinen Hund da hoch Und wenn sie oben auf dem Container ist, legst du sie ins Platz. Und ich habe ihn noch angeguckt und habe gesagt, sag mal, Armin, willst du mich verarschen jetzt? Also das ist ja, das ist eine Lachübung, ja. Na gut, ich schicke sie die Leiter hoch, sie geht hoch, steht auf dem Container, ich sage Platz. Damals Couché, die war auf französisch Hörzeichen. Und dann siehst du, wie der Hund so, also die Beine so durchdrückt, als wollte er runtergehen, drückt sich aber wieder hoch. Und ich denke, ey, die hat noch nie den Gehorsam verweigert. Das gibt's doch gar nicht. Ich sag's nochmal. Sie geht wieder ein bisschen mehr in die Knie und geht wieder hoch. Und dann ist das passiert, was Menschen so passiert, wenn sie halt einfach nichts blicken. Du wirst böse. Ja. Und dann habe ich sie angebrüllt. Husche. Und daraufhin hat sie sich hingelegt. Daraufhin brach die Aufhängung dieser Platte. Das war alles vom Armin so gebaut, das ist zwar unten gepolstert, also dem Hund konnte nichts passieren. Aber wenn man sich das mal bildlich vorstellt, du schaust deinen Hund an, du bist stinkend sauer, sagst ihm, er soll etwas machen. Also sagst ihm böse, er soll etwas machen, er macht es. Und dann siehst du ihn nur noch in die Tiefe fliegen. Also ich wusste ja nicht, dass das nur 10 Zentimeter waren oder 20. Da habe ich sie nicht mehr gesehen. Und in der Sekunde, wo das passiert, wird dir klar und du denkst, das gibt's doch nicht. Und dann sagt Armin zu mir, du, hast du was gelernt? Ich bin mir noch ein bisschen schwer. Und er sagte, also ein Satz, der später, ich erzähle gleich, bei was legendär für mich wurde, der hat zu mir gesagt, Anita, wenn dieser Hund Nein sagt, also ne, dieser Kooperative, ne, wenn dieser Hund sagt, nein, ich mache das nicht für dich, dann musst du ihm glauben. Er hat einen Grund.
Oh, Anita, ich habe schon wieder so Gänsehaut.
Ja.
Ich sitze schon wieder hier und echt, puh.
Ich
liebe diese Geschichte, wirklich.
Ah, und Armin, aber weißt du, dafür brauchst du Menschen. Ne? Mhm. Also heute sind wir ja oftmals die Menschen für andere Menschen, die mit einem Problem kommen, was auch immer, Vertrauen, Respekt, whatever. Und unsere Aufgabe ist es, Situationen zu stellen, in denen sie sich wiederfinden oder ihnen begreiflich zu machen, wofür Situationen stehen, auch was dann zu Hause abläuft. Aber die Geschichte wird ja noch viel krasser. Denn ich kann es ja nicht mehr, ich meine, es war ungefähr 2 Jahre später, hatten wir einen Rettungshundeeinsatz gesucht, wurde ein junges Mädchen, 18 Jahre alt, die sich umbringen wollte. Und ich kam zu spät zur Einsatzstelle, ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall hat mein Einsatzleiter gesagt, du, pass auf, wir sind hier, ne, die Gebiete sind abgedeckt. Unterstützt du doch bitte die Kollegen da und da. So. Und da fahre ich hin. Die Organisation nenne ich jetzt nicht, weil ich niemanden verunglimpfen will. Auf jeden Fall parke ich da mein Auto. Und da geht bei denen gerade der Mannschaftsbus auf. Und aus diesem Bus kommen 4 sehr junge Mädchen. Also du kannst ja, musst ja 18 sein, um eine Prüfung zu machen. Mhm. Sehr junge Mädchen. Also sehr, sehr junge Mädchen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, die waren alle 18, 19, 20, ja. So, und beim Deutschen Roten Kreuz ist es so, dass du immer mit einem Helfer in Einsatz gehst. Du gehst nie alleine. Das gibt es überhaupt nicht, ja. Und ich sortiere gerade noch alles am Auto. Und dann standen wir da alle bei der Einsatzleitung und haben Gebiete sortiert und so. Und dann sehe ich, dass die keine Helfer haben. Und dann sage ich noch zu dem Einsatzleiter, ich sage, Entschuldigung bitte, aber du willst die jetzt in Einsatz schicken, ohne Helfer. Oh, die haben doch gerade die Prüfung bestanden. Und ich denke so, und es war 17 Uhr. Also es war noch nicht dunkel, aber du wusstest, es wird bald dunkel. Und dann habe ich mich mit dem noch richtig angelegt. Aber kannst ja nichts machen, ne? Hier reicht nichts. leck mich am Arsch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe es probiert. Ich habe es probiert und ich hatte noch, das war das Besondere, ein spezielles Funkgerät, das eigentlich irgendeiner Führungskraft gehört, nämlich ein Funkgerät, wo du den gesamten Funkverkehr mithören kannst. Naja, gut, auf jeden Fall. Ich habe dann gedacht, ihr könnt mich mal, ich schnapp jetzt meinen Hund und dann auch alleine, ja, aber gut, war ja schon groß. Und es wurde dunkel, also ich möchte das noch betonen, ja. Warum betone ich das? Weil jeder Rettungsunterführer weiß, bei Tag ist es völlig anderes als in Dunkelheit. Ja, da, wo du dich bei Tag orientieren kannst, da bist du rettungslos verloren, wenn es dunkel wird. Ja, okay, egal. So, jetzt pass auf. Ich schnicke meinen Hund ab, suche und hilf und laufe durch den Wald. Kismi macht bekannt gute Arbeit, reviert schön weit, 50, 60 Meter nach beiden Seiten. Und nachdem ich weiß nicht, wie lange ich gelaufen bin, vielleicht 10 Minuten oder so, höre ich über Funk, es war nicht stockdunkel, aber es war finster, höre ich über Funk, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, Und ich denke so, das war doch klar. Weißt du, was ich meine? Und du hast eigentlich für sowas keinen Platz und keine Zeit. Ja, sowas darf wirklich eigentlich nicht passieren. Und so, und dann habe ich sie angefunkt und habe gesagt, wo in etwa bist du? Ja, das weiß ich nicht. Am Heulen. Ich sage, okay. Ich sage, hast du was, womit du dich bemerkbar machen kannst? Ja, eine Hundepfeife. Aha, sage ich, super. Dann pfeifst du jetzt in regelmäßigen Abständen, so alle 5 Sekunden. Ich versuche dich zu orten. Dann hat die einmal gepfiffen, ich habe das gehört. Dann habe ich gesagt, du, das funktioniert, setz dich dahin, alles ist schön, ich komme gleich. Ja, aber Jules, mein Hund war weg. Und zwar ein Hügel hoch, wo es auf der anderen Seite wieder runterging. Das wusste ich aber ja nicht. Mein Hund war weg. Und was mache ich? Ich rufe, ist ja klar. Ich hatte in dem Moment nur Priorität auf dieses Mädchen da, ja. Und rufe und rufe, und es passiert nichts. Was mache ich? Oh, so viele Schimpfwörter habe ich für mich selbst gar nicht. Als ich merke, sie kommt nicht, sie ist immer gekommen. Weißt du, Jules, das war mit Abstand der gehorsamste Hund dieses Planeten, auch formal gehorsam, nicht nur auf der Beziehungsebene wie meine Hunde jetzt, ja. Und irgendwann sehe ich sie oben auf diesem Hügel stehen. Und ich denke, das ist nicht dein Ernst. Guckst mir in die Augen und kommst nicht. Und dann dreht sich wieder um, verschwindet wieder. Und währenddessen immer das Tüt, Tüt, Tüt. Verstehst du? Immer die Pfeife. Ich wusste, ich muss dahin. Ja. Gut, letztendlich habe ich sie so angebrüllt, dass sie in meine Richtung gekommen ist und ungefähr in einem Abstand von Meter nochmal versucht hat, wegzugehen. Also ich hätte längst schalten müssen. Ich hätte schalten müssen. Aufgrund der Situation und natürlich aufgrund der Erfahrung bei Armin. Sie sagt nein. Mann, ey. Balser, echt. Du hast dir dein Gehirn gelassen, ja. Und da wollte sie nicht drankommen. Und ich bin, wenn ich da heute dran denke, mit einem Hechtsprung bin ich auf die drauf, habe die an der Kenndecke gepackt, habe der das Halsband und die Leine drum gemacht und habe deren Leinendruck verpasst, dass die nicht mehr wusste, wie sie hieß, und bin losgelaufen. So, pass auf. Also, ich finde das Mädchen, ja. Und dann habe ich gesagt, wir gehen jetzt einfach zusammen zurück und alles gut. Und wir gehen zurück und wir kommen an diese Stelle. Und Gismi geht mir, ich hatte sie an der Leine, ja, geht mir in die Leine, will wieder diesen Hügel hoch. Und dann sage ich zu dem Mädel, pass auf, hast du dich einigermaßen regeneriert? Mein Hund hat hier vorhin schon ziemlich Geschiss gehalten. Kann ich sie nochmal laufen lassen? Ja, die hat ihren an der Leine gelassen. Ja, kein Problem, so alles klar. Leine ab, wie ein geölter Blitz, war der Hund über den Hügeln. Und da habe ich sie gelassen, bin einfach hinterhergelaufen. Und als ich ziemlich fast über dieser Gruppe war, habe ich sie bellen gehört. Boah, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich habe sie nicht gehört. Hätte ich sie bellen gehört beim ersten Mal, aber ich habe sie nicht gehört.
Okay.
Ja, und wir finden ein 18-jähriges Mädchen, die hat versucht, sich im See zu ertränken.
Scheiße. Hat
geklappt. Ja, also es sowas nimmt dich mit, das sage ich dir. Ey. Die haben für mich einen Notfallseelsorger kommen lassen, weil ich nicht klargekommen bin. Also, dass ich so unfair und so ungerecht mit meinem Hund war, das habe ich nicht hingekriegt. Gut. Also.
Gut, aber sie hat sich am Ende dann durchgekämpft. Sie hat ein Menschenleben gerettet.
Ja.
Also, wie du vorher gesagt hast, die hat alles richtig gemacht. Die hat keine Fehler gemacht.
Ja, aber das ist da auch. Wirklich, da wird mir ganz anders, ja. Das ist krass. Das ist einfach krass. Ich werde auch in der übernächsten Folge, wenn es wieder um Rettungshunde geht, noch ein paar andere von ein paar anderen Einsätzen erzählen. Und mit dem, was ich gerade erzählt habe, würde ich es für heute dann auch stehen lassen, weil das macht immer noch was mit mir. Weißt du, so klar kommuniziert, so ein feiner Hund und du stellst dich an wie der letzte Depp, obwohl du die Lernerfahrung schon gemacht hast. Weißt du, man hätte ja nur an Armin denken müssen. Und sie hat ja nicht einmal Nein gesagt, sie hat fünfmal Nein gesagt.
Ja, schon, aber letztendlich hast du noch das andere Mädel im Kopf gehabt. Du hast nur, also du bist halt auch einfach nur ein Mensch.
Ja.
Klar ist das blöd und ich verstehe deine Emotionen dabei, aber es ist menschlich, lieber Anita.
Ja.
Und sie hat es trotzdem ja geil gemacht.
Ja. Ja, die hat auch keinen Schaden davon gekriegt oder irgendwas, ja. Die ist weiterhin ganz toll in Einsätze gegangen, aber das ist, weißt du, die Storys, die ich in diesem Podcast erzähle, das sind ja einfach Dinge teilweise, die liegen krass lange in der Vergangenheit.
Ja,
und,
ja.
Und dann holst du solche Geschichten hoch, über die ich, also weiß ich nicht, das ist was, das habe ich euch, glaube ich, als Team mal erzählt, aber das sind keine Sachen, die ich in die Öffentlichkeit trage und euch erzähle ich es eigentlich auch nur, um so einen Teil vielleicht auch von meiner Persönlichkeit besser zu verstehen, aber wenn man das dann jetzt so ja, so nochmal so erzählt und so viele Menschen zuhören und so. Ja, es ist für mich echt spannend und sehr überraschend, dass mich das so, also dass mir das echt irgendwie auch an die Emotionen geht.
Also ich habe deine Emotionen aber auch gespürt dieses Mal. Also diesmal war es, man hat richtig gemerkt, wie dich das fesselt mit der Kiss Me und wie dich das auch mitnimmt ein Stück weit. Aber dazu ist der Podcast ja da. Du hast ja gesagt, der Podcast soll, oder wir haben ja gesagt, der Podcast soll die Menschen ihrem Herzen näher bringen.
Ja.
Ja, und ich glaube, und nein, ich bin mir sicher, dass wir das damit auf jeden Fall schaffen.
Jetzt haben wir endlich heute mal eine Stunde gemacht, hä?
Ja, vor allem bei der letzten Folge. Typen,
bei der letzten Folge, oh, das wird lang, oh, kürzer als sonst. Ich habe dann das wieder gemacht.
Die Jules, die verarscht immer die Zuhörer, glaube ich. Nee, aber cool.
Ja, finde ich auch. Ja gut, dann liebe ZuhörerInnen, ich höre jetzt woanders einen Podcast und die machen die ganze Zeit gendern die. Oh, ey.
Ja, aber das fangen wir bitte gar nicht an.
Nein. Ich musste nur diesen Scherz jetzt einfach für mich machen. Weil ich höre den Podcast so gern, weißt du? Ist auch inhaltlich gut, aber leider das mit dem Gendern, da kann ich nicht zuhören. Sorry, ich bin auch zu euch, ich bin 50.
Das ist die Ausrede für alles. Ich bin jetzt 50. Das muss ich gar nicht.
Na gut. Alles klar, ihr Lieben da draußen.
Macht's gut. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüssi.